Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe des Brustring Talks. Wie schon nach der Rückrunde haben sich die vier VfB-Fan-Podcasts zusammengetan und die VfB-Viererkette aufgenommen. Dieses Mal live am 6. Juni im Fanprojekt Stuttgart. Ihr hört hier jetzt den zweiten Teil, bei dem es um Nico Willig, die Relegation und leider auch den Abstieg geht. Die anderen drei Teile findet ihr bei den Kollegen von Rund um den Brustring, Nachspielzeit und VfB-STR. Und dann geht's jetzt los mit einer guten halben Stunde Viererkette live. Viel Spaß euch dabei. Okay, von Spaß kannst du nicht wirklich reden. Es war ja nun mal leider der Abstieg.
Und von mir liegt jetzt die sehr undankbare Aufgabe, durch den eigentlich unangenehmsten Teil von der ganzen Veranstaltung zu führen, nämlich durch den Abstieg. Wir sprechen noch über Wolfgang Dietrich, aber Abstieg ist erstmal so für mich überraschend das Schlechteste und wir sprechen jetzt über die Zeit einfach mit Nico Willig. Sein Start war ja eigentlich okay, war vielversprechend. Wir haben 1-0 gegen Gladbach gewonnen. Die Mannschaft hat binnen einer Woche wieder gelernt, wie man laufen kann, wie man spielen kann. Sie hat auf einmal so die Grundtugend des Fußballspiels wieder entdeckt, was ja wochenlang davor nicht funktioniert hat. Vor allem, ich war auch noch glücklicherweise in Augsburg vor Ort. Ich habe noch nie eine Mannschaft so wenig machen sehen und eine Woche drauf ging das alles wieder. Also, wie gesagt, sehr erstaunliche Wendung, wie das auf einmal ging. Und auch in den Pressekonferenzen hat man, du hast vorhin schon drüber gesprochen, da hat man auf einmal die Hoffnung, ja, der zeigt Einsatz, der zeigt Wille, der ist begeistert dabei, ein ganz anderes Auftreten, als es eben dann davor von Weinzierl war. Und meine Hoffnung war, vielleicht überträgt er das, vielleicht schafft das irgendwie diesen Hauch seiner Euphorie, seiner Motivation irgendwie auf die Mannschaft zu übertragen. Er hat es leider ja nur bedingt geschafft, also er hat es nur kurzzeitig geschafft. Ich würde eben gleich einsteigen, warum kam dann wieder dieser, also 1-0 gegen Gladbach. Und dann hattest du die Hoffnung, ja, vielleicht war das die Wende, vielleicht schafft er das, diese letzten vier Spiele vielleicht mit der Relegation die Jungs nochmal so zu pushen, nochmal so zu voranzutreiben. Und dann kommt Hertha BSC Berlin in der Rückfahrt und komplett alte Weinzierl, Korkut, Scheißzeiten, Scheißfußball, kein Bock auf einen Einsatz. Und du fragst dich, was reitet eine Mannschaft wirklich dazu, in einer Woche zu der anderen so schlecht zu spielen. Und da fehlt mir fehlt das komplette Verständnis dafür. Rein aus meiner Sicht, wie ich mir vorstelle, dass Fußball funktionieren könnte oder Fußball funktionieren darf. Aber wo hat da auch Willig den Zugang nicht zur Mannschaft gefunden, dass sowas eben wieder passiert ist wie in Berlin? Hast du eine Idee, Ron?
Also ich glaube, um nochmal weiter vorne anzufangen, grundsätzlich war, glaube ich, dieses Thema Relegationspokal auszurufen, schon ein ganz guter psychologischer Kniff, ja, also da hat er wahrscheinlich doch länger
du sollst erst in 2 Minuten drauf antworten.
Also, hat er wahrscheinlich doch länger mit seinem Vater telefoniert, wie man das angehen kann, weil er wohl schon auch, wie wir alle, erkannt hat, dass irgendwie die Mannschaft besondere Impulse braucht, eine besondere Motivation, um irgendwie Gas zu geben. Hat jetzt dann auch einmal funktioniert, ja, im ersten Spiel. Warum es dann gegen Berlin wieder so läuft, ich glaube, das kann am Ende wahrscheinlich keiner wirklich erklären. Ich würde sagen, dass am Ende alle Psychotricks, nenne ich es mal, wahrscheinlich auch nicht darüber hinweghelfen, dass die Mannschaft halt einfach wir haben es vorhin gesagt, ein Sauhaufen war, ja, und da kriegst du halt das nur noch bedingt rein. Er hat es versucht mit anderen Spielern, die dann plötzlich wieder aufgetaucht sind, was ganz positiv war.
Akko als Beispiel.
Ja. Genau.
Der funktioniert, der hat wochenlang nicht gespielt, zack, reingeworfen und der Junge funktioniert.
War komplett weg und dann plötzlich ja, mit Leistung auf dem Platz. Aber die haben halt das Ruder dann auch nicht mehr rumgerissen bekommen, ja, und da liegt wahrscheinlich oder lag einfach so viel im Argen, dass da nichts mehr großartig geholfen hat.
Was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, war dieses Berlin-Spiel, weil ich meine, Schalke war ja dann eh wohl.
Schalke kann sich ein bisschen
ausklammern. Berlin, die waren zu dem Zeitpunkt, da stand schon lange fest, dass Dardai weg ist. Die konnten nicht mehr absteigen, die konnten nach oben nichts mehr machen. Für die ging es wirklich um gar nichts mehr. Ich meine, klar, dann ist eine Mannschaft entweder super entspannt und spielt dich weg, ja, oder hat halt null Motivation. Aber wir schaffen es halt noch nicht mal, einen Trainereffekt zu erzielen. Also normalerweise...
Nicht über zwei Spiele.
In der perfekten perfekten VfB-Welt kommt Nico Willig, der Jugendtrainer, ja, der super sympathische Kerl mit seinem Relegationspokal, und wir hauen alles weg, was kommt, und am Ende noch den Relegationsgegner. Ja? Aber stattdessen gewinnen wir gegen Gladbach, die auch nicht gut waren, aber ne, trotzdem ein Sieg, trotzdem auf dem Papier eine gute Mannschaft. Da verlierst du in Berlin. Und dann, glaube ich, war der Relegationspokal eh schon.
War es noch die Frage, ob wir noch weiter runterrutschen.
Genau.
Und dann kam ja dieses Heimspiel.
Dann gewinnen sie gegen Wolfsburg.
Ein top, gutes Spiel. Da, das hat mir erstmal Hoffnung gegeben. Ich habe gedacht, okay, wenn sie Wolfsburg, dieses Spiel gegen Wolfsburg, es war dann klar, dass es ja nicht mehr reichen wird nach oben, aber also quasi mit einem direkt die Klasse zu halten, aber die Relegationsspiele waren da. Und ich dachte, hey, die Leistung gegen Wolfsburg, die zweimal abrufen, noch verdammt nochmal 180 Minuten am Riemen reißen, dann packen wir das Ding. Und dann machen sie es ja wieder nicht. Und das ist, ich sage, mir komplett unverständlich. Ich habe mir das eigentlich gewünscht, dass der VfB, so wie sie es für die Ausgliederung so ein Erklärbär-Video gemacht haben.
Für die Mannschaft.
Dass sie es für die Mannschaft gemacht hätten. Ja, guck mal, das ist die erste Liga. Das ist die zweite Liga. Und da wollen wir drin bleiben. Und dazu müsst ihr Einsatz zeigen. Das hatte ich mir echt.
Da wollte ich hin.
Da wollte ich. Ja. Ich habe echt das Gefühl,
dass da steht das Tor.
Manche Spieler haben es überhaupt nicht kapiert, um was es geht. Und ich war mit der Mannschaft, gerade in Augsburg, ich war so stinkesauer, weil das Ding ist, die gehen alle. Ja, die sind alle wieder weg. Die juckt es grundsätzlich nicht. Die werden irgendwo einen neuen Vertrag kriegen. Die werden alle recht weich fallen. Von denen hatte keine Ahnung, oder hat wirklich, glaube ich, keiner eine Ahnung, mit ein, zwei Ausnahmen, was das für uns Fans bedeutet, eben wieder runterzugehen. Und die haben es komplett in Kauf genommen, dass eben Weinzierl durch diesen 6:0 endlich entlassen wird. Ob sie dabei absteigen oder nicht, war denen komplett egal. Und deswegen, also ich bin froh, wenn viele in der neuen Saison nicht mehr da sind. Also schon mal so als kleiner Ausblick, ich möchte viele von denen auch gar nicht wiedersehen. Aber halt wirklich, auch Willig hat es halt nicht geschafft, die Jungs zumindest diese 6 Spiele hochzuhalten. Und da kommen wir eben dazu, ist die Mannschaft eigentlich wirklich so komplett im Arsch gewesen? Oder war Nico Willig halt auf den Pressekonferenzen gut? Und es war, sagen wir mal, der Hannes-Wolf-Effekt. Auf den Pressekonferenzen sieht alles ganz nett aus und tuffi und schön, aber in der Realität hat es auch nicht funktioniert. Was meinst du?
Ich weiß es nicht. Wir haben es ja schon mal so gemacht, dass wir einen Jugendtrainer kurz vor Ende einer Halbserie gefördert haben. Das hat dann dazu geführt, dass er ein Spiel gegen Wolfsburg gewonnen hat und sich damit sozusagen
unsterblich gemacht
und den Trainerposition für den Rest der Saison dann sich gesichert hat. Jürgen Kramny, aber das war halt auch, da hat man auch noch 3 Spiele gedacht, das ist jetzt die Lösung. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob Nico Willig wirklich in der Lage schon ist, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Also dieses Thema, schafft ein Jugendtrainer sofort auf Anhieb eine Herrentruppe und dann auch diese Herrentruppe zu trainieren.
Das Altherrentruppe.
Kann, ja, genau. Das ist auch schon gut gegangen. Vielleicht kann er es auch, ich weiß es nicht. Ich meine, in den 6 Spielen ist es halt schwierig zu sagen, was lag an der Mannschaft, was lag an ihm. Er hat sich, glaube ich, auch ein, zwei Mal einfach ein bisschen vercoacht an manchen Stellen. Aber ich meine, wenn du dir das Relegationshinspiel anguckst, du weißt, du spielst zu Hause, es ist Europapokalregelung, du darfst zu Hause keine Gegentore kassieren. Und dann kassierst du, was waren es, 86 Sekunden? 86 Sekunden nach deinem Führungstreffer kassierst du ein Gegentor, wo der Ball irgendwie dreimal berührt wurde. In einer Mannschaft, die es eigentlich, wo genügend erfahrene Leute drin spielen, die es besser wissen müssten. Egal wie der Trainer ist und wenn ich an der Seitenlinie stehe, dann darf dir so ein Ding nicht passieren. Dann darf es dir nicht passieren, dass bei dem 2-2 der Friedrich nur einen Schritt nach hinten machen muss, um den Ball da reinzuköpfen. Das war ja genau das gleiche System wie gegen Augsburg bei dem 2-0 oder 3-0 oder was das war. Der macht beim Eckball einen Schritt nach hinten, steht frei und köpft ihn rein. Und das in so einem Spiel. Und das sind alles Profis. Und also, ja.
Das haben wir ja in der Saison gesehen. Ne? Du hast es nie geschafft, 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Und auch dann gegen Berlin. Du schießt ein Tor, du kriegst sofort das Gegentor, dann schießt du noch eins und kriegst wieder eins. Und das spricht ja schon dafür, dass man einfach dann zu schnell zu zufrieden ist. So, ne? Genau. Dann ist es gut und dann wird ein Gang zurückgeschaltet und dann passiert aber immer irgendwas, wo man einfach dann nicht so gut ist, dass man halt mit 90% dann irgendwie weitermachen kann.
Ja, wir nehmen ja mal alle 2 Folgen auf. Ich glaube, wir haben nach Bremen...
immer nach Niederlagen.
Wir haben nach dem Hannover-Spiel aufgenommen. Das war die einzige Folge in der Saison, wo wir nicht über die Niederlage gesprochen haben im Podcast. Ja? Also immer Niederlage, Niederlage, Niederlage oder Sieg, Niederlage, Niederlage.
Ich meine, diese durchgängige Konstanz durch die ganze Saison hat gefehlt. Ja. Und was auch kein Trainer geschafft hat, weder Korkut noch Weinzierl noch eben Willig. Am Ende war es irgendwie, Willig kannst du es am wenigsten vorwerfen, weil er am kürzesten mit der Mannschaft gearbeitet hat, waren Automatismen. Es hat nichts funktioniert. Du hast immer noch das Gefühl, da stehen 11 Einzelspieler auf dem Platz, wo keiner eine Ahnung hat, was der andere dann, für was der da ist. Warum, was machen die denn? Du hast nie erkannt, dass die mit dem Plan eine Idee hätten, wie sie einen Angriff führen können. Das war immer okay, wir haben Ball. Und das sah teilweise auch ohne Willig, es sah immer ganz nett aus, bis zum Strafraum. Letzte Pass hat nie funktioniert, die letzte Flanke, es war dann immer ungenau. Und es hat weder, wie gesagt, Koko geschafft, noch Weinzierl, der eigentlich auch eine Vorbereitung, also eine Wintervorbereitung gehabt hätte, die war zwar nicht lang, aber er hat eine gehabt. Die haben es alle nicht geschafft, irgendwelche Automatismen reinzubringen. Und das ist, letztendlich musst du allen drei Trainern vorwerfen und natürlich, um Gottes Willen, auch der Mannschaft. Also es ist immer, ich finde, die Mannschaft kommt hier eigentlich noch viel zu gut weg, weil letztendlich haben es die spieleweise wirklich hintereinander verkackt. Und ich glaube, die Trainer und Nico Willig, den nehme ich da wirklich am meisten raus, weil er war die ärmste Sau. Also ich meine, der ist gekommen, der hat uns, wie gesagt, oder mir zumindest die Hoffnung gegeben, das könnte noch funktionieren. Also das hat er für mich ausgestrahlt auf den Pressekonferenzen. Und du hattest auch das Gefühl, der geht in der Seitenlinie mit. Der war wahrscheinlich, der ist mehr gerannt, als die anderen auf dem Platz rumgerannt sind, weil der war wirklich dabei und ich glaube, der ist da, der trägt auch das VfB-Herz an der richtigen Seite. Ne? Also der war da mit dabei und im Gegensatz zu den Spielern, denen es einfach gefühlt komplett egal war. Vielen. Und das ist das, was mich extrem schockiert hat, oder dann auch Aussagen eben von Gomez nach dem Spiel, ja, das packen wir schon noch. Die Unioner, die feiern viel zu früh und dann kommt wieder nichts von den Jungs. Und also ich weiß einfach nicht, ob dieses Ausrufen von dem Relegationspokal, du hast vorhin schon gesagt, du fandest es gut, vielleicht war es auch nicht die beste Idee, ich habe keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat es funktioniert. Wir nun unter Hübsch-Stevens, wo quasi, da hieß es nicht Relegationspokal.
Robert Luth hat die Finalspiele,
ausgerufen. Ja. Da hat es funktioniert, aber das hat halt dieses Mal nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht so eine gute Idee war, bei der Mannschaft so etwas wie einen Relegationspokal auszurufen, weil sie das Gefühl haben, ja gut, wir können es ja im letzten Spiel richten. Also hatte ich so ein bisschen eher das Gefühl, so typisch VfB-Mannschaft, ja, es hat so ein bisschen was hat funktioniert und jetzt,
ja. Ja, genau,
das letzte Spiel gewinnen wir dann auch noch und dann, ach komm, selbst wenn wir 1-0 zurücklegen, das schaffen wir auch noch. Also ich glaube, mit diesem Gefühl in die Spiele reingehen, wir kriegen das ja hin, wir sind ja die Großen, wir sind ja die, die Erfahrenen, die alten Hasen, wir können das alles und sie haben es ja nie auf den Platz gebracht.
Gerade so, also wie früher, ne, bei Hausaufgaben oder für Prüfungen lernen, ne, dann ja, hab ja noch irgendwie 5 Tage, oh, ich habe nur noch 3 Tage, ein, ja, dann immer ist kurz vor Schluss, du warst ja auch immer gesagt, okay, letztes Spiel auf Schalke, haben wir ein Finale um Platz 15, ja gut, das war dann schon schnell erledigt, ja, noch 2 Spiele gegen Berlin, das kriegen wir schon hin. Genau. Also wir haben noch 1 Spiel in Berlin, das kriegen wir schon irgendwie hin und irgendwann denkst du, nee, kriegst du halt einfach nicht hin, ne? Aber das war, glaube ich, wirklich von der Denkweise, was ihn keiner austreiben konnte, dass man halt irgendwie punkten muss einfach und nicht irgendwie ein gutes Spiel dann in Berlin reicht, um sich irgendwie den Arsch zu retten, sondern dass man halt irgendwie mal vielleicht früher schon Leistung zeigen muss.
Ich meine, dass wir am Ende abgestiegen sind, ist ja auch völlig verdient dementsprechend.
Absolut.
Also wer sich so da durchwurstelt, ja, wer es dann nicht mal unter dem dritten Trainer in der Saison schafft, 2 Spiele in Folge zu gewinnen.
Sportlich. Oder gegen den Zweitligisten 1 von 2 Spielen.
Oder wer dann mit 2 Unentschieden absteigt, ja, als der zweite Erstligist in dieser Saison die neue Relegation wieder gibt, glaube ich.
Dritte? Cottbus, Hertha.
Und genau. Ja. Dann ist der dritte, aber die letzten Jahre, ja. Irgendwer hat dann diese Statistik gepostet, dass die letzten Jahre immer das Relegationshinspiel unentschieden ausging. Ja? Und in der Rückspiel hat sich dann der Erstligist auswärts durchgesetzt. Halt, ne? Haben wir die letzten Jahre mitbekommen, Wolfsburg wurschtelt sich da irgendwie durch.
Klar.
Nur wir packen es natürlich nicht. Ja, das war mir aber schon fast schon vorher klar. Wenn wir in die Relegation spielen, dann sind wir wieder die Deppen, die es nicht auf die Kette kriegen, ein fucking Tor in Berlin zu erzielen. Und ich meine, das wäre schon durchaus möglich gewesen bei dem Spiel.
Absolut.
Ja, und wenn man halt den letzten Abstieg nimmt, ne, wo wir dann irgendwie im Frühling noch manche an den Europapokal gedacht haben und dann irgendwie noch brutal abschüsse, das war ja wirklich dann der unnötigste Abstieg aller Zeiten und das dieses Jahr war einfach der verdienteste und nötigste Abstieg aller Zeiten, ne, weil du hast ja eigentlich nur Nürnberg und Hannover zu verdanken, dass du halt nicht schon
als
Spieltag 28 eigentlich schon sicher abgestiegen bist, ne, und das ist halt absolut verdient, also und wir müssen halt jetzt drunter leiden.
Ja. Und wenn wir beim Leiden sind, wird's jetzt gehen wir nochmal dahin, das richtig
weh tut.
Ja. Die 2 Herren waren nämlich auch vor Ort in Berlin und es war ja, glaube ich, für uns alle, ich weiß noch, war noch sonst jemand vor Ort in Berlin? Okay. Ja, Schmerzen, ich weiß. Es war ja schon daheim, oder, wo ihr auch immer das angeguckt habt, es war ja schon schwer, es hat echt wehgetan. Für mich war dieser Abstieg schwerer als der, hat mir mehr wehgetan als der erste, erstaunlicherweise. Der hat mich, weil er mich, glaube ich, mehr überrascht hat. Davor war das so ein Siechtum über ein paar Jahre. Und dieses Mal hat es mir wirklich sehr, sehr weh getan. Es war eine extreme Leere da. Und ich habe einen Vorteil gehabt, ich konnte einfach quasi alles ausmachen und danach war Ruhe im Karton. Ihr wart im Stadion. Wie scheiße war es wirklich?
Richtig scheiße.
Richtig scheiße. Ich glaube, wir sind da alle noch relativ motiviert reingegangen. Ich meine, das Stadion und so ist ganz nett, alte Försterei. Das hat schon Laune gemacht. Ich glaube, der Block hat auch wirklich über 85 Minuten echt richtig geil supportet. Muss man sagen, also bei uns war es so laut, wir haben von den Unionern kaum was gehört. Also es war schon gut. Vielleicht war es auch ganz gut, dass man gar nicht so viel vom Spiel immer gesehen hat, weil halt viele Fahnen da waren, die Pyros immer mal wieder zwischendurch. Aber es war halt schon im Verlauf, hast du immer mehr gemerkt, spätestens, also für mich war das nicht mal dieser nicht gegebene Freistoß, sondern für mich war der Bruch gefühlt zumindest bei dem Zusammenprall von Badstuber und Kabak. Danach ging gar nichts mehr und dann ging es schrittweise immer weiter nach hinten. Union hat ihren Stiefel runtergespielt, haben sich dann auch leichte Vorteile erspielt. Tatsächlich, wir hätten auch locker noch ein Tor bekommen können.
Wie im Hinspiel und letztendlich auch schon.
Wie im Hinspiel auch.
Das Unentschieden absolut. War ja letztendlich glücklich.
Genau. Und irgendwann war es klar, auf was es hinausläuft. Es ist dann auch ruhiger geworden. Als dann der Abpfiff war, war natürlich Platzsturm, die paar Idioten, die dann in unsere Richtung gerannt sind, da provoziert haben von Unioner Seite, Böller in den Block geworfen haben, war natürlich mehr als uncool, aber ansonsten war, glaube ich, bei ganz vielen Leere, oder eigentlich, ja, es war von apathischem auf dem Platz starren bis zu Tränen, die geflossen sind, eigentlich so ziemlich alles im Block vertreten und man hat schon gemerkt, dass trotz allem wo man schon absehen konnte, in welche Richtung es läuft, es halt einfach wehtut.
Ja. Ja. Und du hoffst ja doch noch die ganze Zeit, weißt du, selbst wenn es irgendwie...
Also du hoffst ja in der 93. Minute noch, dass irgendwie eine scheiß Gomez-Aktion.
Das Dumme war ja, du sitzt ja im Gästeblock, oder stehst im Gästeblock in Berlin unter der Anzeigetafel. Das heißt, wir wussten nie, wie die Spielzeit ist. Ich habe dann Anfang der zweiten Halbzeit mein Handy angemacht, um da die Zeit zu stoppen. Und dann musste ich, okay, jetzt sind es 45, jetzt 4 Minuten Nachspielzeit oder was angezeigt wurde. Und denkst du... Also irgendwann ist halt klar, ja, wenn du jetzt schon 3 Minuten drüber bist, ja, und wirklich dieser Moment, wo Abpfiff ist, was wahrscheinlich für den neutralen Beobachter wunderschön anzusehen ist, ja, mit den ganzen Unionern, die da auf den Platz stürmen und eskalieren voll, es war einfach, also so, du hast dich schon irgendwie 90 Minuten drauf eingestellt, weil irgendwie, klar, ne, die Chance ist halt da, wenn du hier kein Tor machst, dann gehst du halt runter. In dem Moment vom Abpfiff war es halt schon echt hart. Also es war, ja, einfach kacke und dann kommen halt die asozialen Typen da an und das waren halt leider nicht nur ein paar, sondern es waren schon eher so, ja, so schon 50 bis 100 Leute, die direkt nach dem Anpfiff nichts Besseres zu tun haben. Ja? Ihr Verein steigt zuerst mal auf, die haben nichts Besseres zu tun, die sind direkt vor den Block gerannt, provoziert und den hier gemacht. Ja? Und dann, ich weiß, dass aus unserem Block auch rechts unten da eine Gruppierung war, die dann auch direkt gezündelt hat, wo dann auch schwarzer Rauch aufgestiegen ist, den ich auch später gesehen habe, den ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen habe. Da ist wohl auch was aufs Feld geflogen. Ja. Rechtfertigt natürlich
auch nicht so.
Ja, genau. Rechtfertigt natürlich überhaupt nicht, dass dann, also wenn sie die Bengalos auf die Typen zurückgeschmissen hätte, ich gesagt, ja, dann sucht euch einen Spielplatz und geht. Aber der flog halt bei uns wirklich mitten in den Block rein. Das hat mich halt noch mehr angekotzt. Also der Abstieg generell, das war schon kacke. Ja. Aber ich meine, ich war 2016 auch schon in Wolfsburg im letzten Spiel. Das war wesentlich härter. Wenn man da dachte, vielleicht irgendwie... Echt?
Ja. Da hattest du noch Hoffnung?
Ein bisschen, ja. Ganz kleines bisschen. Gut, ich hatte auch die Aussicht, ich bin danach direkt auf den Junggesellenabschied gefahren, direkt nach Abpfiff. Ich hatte also auch schon die Aussicht drauf, das ein bisschen ertränken zu können. Ja, aber der Abstieg, der legt mich auch noch wesentlich mehr auf als 2016. Hab's ja auch schon gesagt. Weil 2016, das war irgendwie... Ja, es war klar, irgendwann geht's runter, wenn du über 10 Jahre wirklich so... dich immer weiter da unten reinfrisst in den Bundesliga-Keller. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt nimmst du das einmal mit, die zweite Liga, dann musst du halt jetzt einmal durch, machst halt jetzt einmal mit, weil, also zumindest meine Fan-Generation kennt das halt nicht. Ich bin Fan vom Pokalsieger 1997 geworden und dann war Balakow, aber das war es dann auch mit Abstiegskampf. Und diesmal, was mich am meisten aufregt, ist diese Unnötigkeit, diese ganze, wie wir in die Saison reingegangen sind, gedacht haben, also keiner hat natürlich mit Europapokal gerechnet, aber ich dachte so, Mannschaft passt, ruhige Saison, Platz 12, 13, einfach mal Ruhe haben. Einfach mal im April sagen, so, okay, ist entspannt jetzt.
Was wir letztes Jahr eigentlich hatten.
Genau. Und dann hast du so viel Geld investiert und hast, alles sollte eigentlich besser werden. Ja? Und du musst einfach nicht absteigen. Und dann spielst du so eine Scheiß-Saison. Und das regt mich eigentlich am meisten auf. Also wie unnötig dieser Abstieg einfach ist.
Ja, und wie gesagt, nochmal eben dieser Vorwurf an die Mannschaft, weil sie einfach eben nie irgendwas auf dem Platz gesagt hat. Ich sehe schon eine Frage.
Eine Anmerkung fürs Protokoll, die heruntertickende Uhr war im Rückspiel auch für den neutralen Zuschauer kaum zu ertragen. Ja.
Ich hab's ja nicht gesehen.
Ja, aber also, mir ging es ja wirklich so, ich hatte immer noch, also du hast noch irgendwie vielleicht diese total naive Hoffnung. Ja? Also, ich meine, erstmal war vor dem Spiel, hatte ich die naive Hoffnung, habe ich gedacht, geil, komm, jetzt hauen sie es noch einmal, reißen sie sich nochmal komplett am Riemen und fegen die 3-0 vom Platz. Das war so die naive Fanhoffnung in mir, die nicht so wirklich ganz eingetreten ist. Der Realist hat dann schon gesagt, wird eher schwierig, aber vielleicht so ein knappes 2-1. Und der Pessimist hat gesagt, okay, wird eh nichts. Leider hat der Pessimist mal wieder recht gehabt, was beim VfB dann halt leider öfters der Fall ist. Aber ich hatte, wie gesagt, echt bis zu den letzten Sekunden gedacht, komm, irgendein Scheiß-Eckball, irgendwie eine Aktion, Gomez hält noch irgendwie seinen Fuß hin, macht sich unsterblich, der Fuß wird in Bronze gegossen, steht vorm Stadion, top.
Ja. Oder der Ball fliegt in den Strafraum der Berliner und ein Abwehrspieler kommt irgendwie mit der Hand komisch an den Ball oder so.
Also noch besser, irgendwie bis zur letzten Sekunde wirklich noch diese Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Und aber ich finde halt auch, du hast nicht den Willen gemerkt, dass was passieren könnte. Ja.
Also du hast halt einfach gehofft, dass es einfach mal zur Abwechslung für uns läuft.
In der Saison,
Aber auch in so einem entscheidenden Spiel. Genau. Du hast halt einfach auf so einen Paderborn-Effekt gehofft. Ja? Genau. So wie Ginczek das Ding da reingemacht hat, so einen Effekt hast du erhofft.
Ja, aber es war ja typisch, das Spiel war ja auch wieder Abbild der Saison, der VfB enttäuscht eigentlich auf ganzer Linie und trotzdem hast du bis zum Ende noch die Hoffnung, es kann doch was, es geht noch irgendwie was.
Das ist halt die Relegation.
Ja, genau, weil es halt Relegation war und eigentlich war es eigentlich nicht, aber vielleicht ja doch und eigentlich müsste Berlin ja schon dann irgendwie 2-0 führen, dann nach 85 Minuten, okay, ich gehe jetzt ins Bett oder so halt. Aber nee, du sitzt da halt wirklich bis zur 95. und denkst irgendwie, es könnte doch noch, aber diese Saison konnte es halt einfach nicht. Ne?
Zumal die emotionale Achterbahnfahrt ja auch durch dieses dann nicht gegebene Tor am Ende krass war. Also diese Fallhöhe, die da nochmal erzeugt wurde, der ganze Block komplett eskaliert, ja, also was weiß ich, wirklich komplett eskaliert. Dann bekommst du schon mit, okay, hier wieder Hand am Ohr und wir gucken nochmal nach und so weiter und dann wird's nix. Und du wirst halt wirklich von hier gleich wieder runtergerissen und dann noch weiter im Verlauf des Spiels.
Das ist halt gleich wie im Hinspiel. Ja. Da sind wir auch völlig eskaliert nach dem 1-0 und dann traust du deinen Augen kaum, weil dann ist das Ding schon im Tor und du weißt halt, okay, das ist halt ein Gegentor in einem Heimspiel, wo du kein Gegentor kassieren darfst.
Ja, genau, aber wir dürfen halt das Gegentor verpassen, weil wir noch jubeln, der Mannschaft soll es halt nicht passieren.
Ja,
ja, aber es ist so eingetreten.
Ja.
Hast du Fragen?
Ja, das passt noch zu, quasi, jetzt sind wir noch im Sportlichen, wir müssen ja mit dem Abstieg abschließen und eine Frage, was auch nochmal auf die Spieler kommt, ist, ich glaube, die Frage haben sich viele gestellt, ist der Tausch Ginczek gegen die Davi, ob das eben vielleicht eine gute, doch nicht so eine sinnvolle, gute Entscheidung war. Ich weiß, nachhinein Glühwein, Watt und so, aber wäre Ginczek vielleicht nicht der bessere gewesen?
Ja gut, ich glaube, dieser Tausch die Davi Ginczek ist ja erstmal nur ein Tausch auf dem Papier oder in einer Bilanz, weil der eigentliche Tausch ist ja, war der Tausch Ginczek González ein guter? Und da muss man sagen, nee, weil der Junge halt einfach mit der Verantwortung die andere komplett überfordert war. Ne? Weil er muss dann irgendwie jetzt für den VfB, sollte er da den Kohlen aus dem Feuer holen, weil Gomez halt, wie gesagt, glaubt, er ist halt irgendwie auch nur noch Teilzeitkraft und dann ist halt Nico González halt der, auf dem alle Hoffnungen im Sturm liegen und das kann nicht funktionieren. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du Daniel Ginczek, der hier schon alles mitgemacht hatte, der in seiner Karriere 50% verletzt war, also der weiß, wie es ist, zurückzukommen und der hätte uns sicherlich eher geholfen als González, also nicht wegen González, sondern wegen von Ginczek halt. Ne? Gut, und die Davis sportlicher Stellenwert der Saison war meiner Meinung nach äußerst begrenzt.
Bremen.
Ja.
Ein Pass gegen Bremen und gegen Wolfsburg ein Tor. Ja. So ganz grob zusammengefasst war das eine sehr gelungene Rückholaktion.
Ja, also ich meine, ich hätte den González auch in Berlin, also beim Relegationsspiel nicht eingesetzt.
Ja.
Nicht wegen dieser dämlichen Freistoßgeschichte. Also der Umgang damit finde ich sowieso unter aller Sau. Ich habe es ja jetzt auch nochmal bei Twitter mit dem
Kollegen der Bild
geschrieben, wie die Bild-Zeitung damit umgeht. Erst sagen, wegen ihm steigt Stuttgart ab und dann wird scheinbar
gefragt.
Sagen Sie mal, Herr Dietrich, machen Sie sich Sorgen um Nico González, weil er jetzt der Sündenbock ist? Aber unabhängig davon, ich hätte den da nicht spielen lassen, weil also der Junge hätte wesentlich weniger spielen müssen diese Saison. Oder nicht so häufig spielen dürfen, so rum.
Ja, absolut.
Der hätte nicht so häufig spielen dürfen. Der hat in der Hinrunde lauter Spiele gehabt, wo es auf ihn ankam, wo er das Tor machen muss. Und zwar nicht das Tor irgendwie das 3-0 oder 4-0, sondern irgendwie das 1-0 oder das 1-1, wo es drauf ankommt. Und ich hätte ihn auch in diesem Spiel nicht spielen lassen, weil ich Ich glaube, der war einfach auch mit diesem Spiel überfordert. Klar, der gibt sich Mühe, aber ich weiß auch nicht bis heute nicht, warum er sich da hingestellt hat. Bei diesem Freistoß, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Wahrscheinlich, ich glaube, er wollte einfach nur helfen. Ja, ich glaube, er wollte einfach nur der Erste sein. Nein, ohne Witz. Ich glaube, er wollte eigentlich einfach da sein, wenn der Abpraller kommt, hat aber dabei jeglichen Spielverstand und jegliche Regelkenntnis vergessen. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ein Freistoß. Die sehen alle, wo der steht.
Naja, eben.
Also er muss irgendwann mal sagen, Nico, raus da.
Aber wieder bei der Mannschaft.
Ja,
das ist einfach eine Mannschaft.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wir mit Gomez von Beginn an gespielt hätte, ich glaube, dann hätten wir vielleicht ein Tor gemacht, ich weiß es nicht.
Wäre meine Frage gewesen, da sind wir bei Nico Willig, weil ich denke, Gomez kann halt gerade in so einem Spiel gegen Zweitligisten, es kann ein Faktor sein, weil er einfach dann doch die Klasse hat, die ein Zweitliga-Verteidiger halt nicht hat. Also, dass er einfach hat, er ist nicht mehr der Schnellste, okay, geschenkt. Aber er hat eine Technik und er hat einfach auch immer noch diesen Torriecher. Es hat jetzt vielleicht in der Bundesliga nicht mehr unbedingt gereicht, aber es hätte vielleicht eben gegen den Zweitligisten deutlich eher noch mal gereicht. Thema Simon Terodde. Ja, also ähnliches Beispiel. Ja, das ist für die zweite Liga ist er zu gut. Für die Bundesliga werden wir nächste Saison sehen, ob er ein bisschen besser ist oder ob es wieder, ob er dann vielleicht in der Winterpause zu uns zurückwechselt. Das ist mit der Zweitligist, das würde ja sehr gut passen. Ja. Und kann man wieder nehmen, kann wieder Tore schießen. Und dann ist es eben die Frage, ob Nico Willig sich da halt nicht auch zum Beispiel vielleicht ein Ticken verzockt hat? Oder?
Nee, nicht nur ein Ticken, sondern das war, glaube ich, sein größtes Vercoachen im Relegationsrückspiel. Soweit ich weiß, hat sich auch die Mannschaft über die Aufstellung gewundert, weil mit zwei schnellen Außenleuten gegen 11 oder 10, die hinter der Mittellinie stehen, weiß nicht, was man damit reißen will. Ja, also da wäre tatsächlich dieses, wir haben jetzt wie einen Gomez dann vorne drin stehen, wäre das deutlich sinnvollere gewesen. Von außen war ja nichts zu holen. Also die haben ja nie Geschwindigkeit aufnehmen können oder irgendwas. Also dieses Mittel hat gar nicht gegriffen.
Erwartest du das nicht von einem Pavard, dass ein Weltmeister da vielleicht ein bisschen kreativer an so eine Sache rangeht und vielleicht ein bisschen mal versucht, das spielerisch doch zu lösen? Sollte das nicht sein Anspruch sein?
Sollte eigentlich der Anspruch der ganzen
Mannschaft sein? Ja, sollte, aber jetzt gerade also, Spieler, der zu der nächsten Mal in München ist Weltmeister und er schafft es sich nicht gegen Zweitliga-Außenverteidiger durchzusetzen?
Ja.
Also er hat ja heute gesagt, er hat eine gute Saison gespielt.
Echt? Ja, dann ist alles gut.
Eine gute Saison gespielt, aber im Kollektiv hat es halt nicht so funktioniert und der Abstieg trifft ihn hart.
Jo.
Ich hoffe, es ist kreativ übersetzt.
Und
aber,
Ina Aogo.
Ja. Ina freut sich, sind wir ehrlich.
Ja.
Ina freut sich.
Ja, aber ich denke mal, um auf Gomez zurückzukommen, ich finde alleine so qua seines Status in der Mannschaft und sein, wer er ist, also vom Alter her, was er schon alles gesagt hat, der muss halt Verantwortung übernehmen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich muss den Gonzales spielen, weil der trifft in jedem Spiel und der trifft auch nie. Ne? Also du kannst da auch Gomez bringen, der trifft halt auch nie, aber der kann halt Verantwortung übernehmen. Also ich finde, der muss halt in so einem Spiel dann auf dem Platz stehen.
Und ich meine, in so einem Spiel, da geht es halt dann auch echt irgendwann nur noch um irgendwie das Ding reinmachen. Und dann denkst du halt, okay, Mario Gomez, der hat zwar auch eine scheiß Saison gespielt, auf gut Deutsch, der hätte auch mehr Tore dort machen können, aber Mario Gomez ist halt im Zweifelsfall der halt immer in so einem Relegationsrückspiel die Bude macht, weil er halt Mario Gomez ist.
Ja? Und du willst halt einem jungen Südamerikaner, der seine erste Bundesliga-Saison spielt, halt, also will ich doch diese Verantwortung nicht aufhören, dass der dann im Zweifelsfall dann in der 90. dann irgendwie noch die Riesenchance zum Ausgleich auf dem Fuß, zur Führung auf dem Fuß hat und die vergibt. Also es wäre noch schlimmer, als da irgendwie im Fünfer dann rumzustehen.
Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, auch im Relegationsspiel, Rückspiel, war es ja dann wieder nur lange Bälle nach vorne, größtenteils. Und ja, kann klappen mit Mario Gomez, aber mit Mario Gomez alleine erfahrungsgemäß auch nicht. Der braucht dann, also ne, der ist ja keiner, der allein vorne den Ball festmacht, sich den selber nochmal vorlegt und ihn dann reinknallt.
Er braucht halt den passenden Pass für sich oder er braucht die Spielsituation, in der er einfach entsprechend sich mal nochmal drehen kann, seine berühmte Gomez-Drehung irgendwas macht. Aber ich hätte halt auch bei ihm die Chance größer gesehen, dass er das vielleicht in Berlin tut oder machen kann. Leider durfte es nur eine Halbzeit zeigen und ihm nicht von Beginn. Das wäre so der einzige Baustein, wo ich Nico Willig sagen würde, war nicht ganz geschickt, was du gemacht hast.
Um noch galant auf eine Frage überzuleiten, hätte uns Tommy geholfen?
Stimmt,
in dem Spiel.
Die Älteren erinnern sich noch. Spieler des VfB Stuttgart hat letztes Jahr eine tolle Rückrunde gespielt und ist dann irgendwie unter allen Trainern komplett verschwunden und keiner hat eigentlich gefühlt von uns außen und hat keiner eine Ahnung, warum das denn so gar nicht mehr funktioniert hat, ob er im Training dann so schlecht war.
Aber was ich mir nicht vorstellen kann, weil er immer als Musterprofi irgendwie betitelt wurde, der auch noch da bleibt und Freistöße übt oder was weiß ich nach dem Training. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nachgelassen hat. Vielleicht in Wechselwirkung mit der Gesamtsituation dann irgendwann die Motivation auch weg war.
Genau, aber Nico Wittig ist ja unverdächtig halt nicht nach Leistung aufzustellen. Ja, ja. Wenn auf einmal Akolo dann den auf einmal wieder auftaucht halt. Ne? Aber ich glaube, Tommy ist so der perfekte Spieler, der dann nächstes Jahr in Düsseldorf dann irgendwie richtig gut spielt oder so.
Ja. Ich meine, Tommy hat halt das Problem, dass dann Zuber für seine Position quasi ja geholt wurde. Weinzierl hat ja Zuber und S quasi fast durchgängig spielen
lassen. Ja, gut, aber Zuber war ja verletzt dann.
Genau, Zuber war verletzt. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da im Training vorgefallen ist. Ich verstehe es auch nicht. Weil ich fand eigentlich in der Rückrunde, letzte Saison, ja, die lief, die sah am Ende besser aus, als es dann wirklich war. Ja? Also, weil die Spiele wurden halt alle knapp gewonnen, weil wir ein Tor geschossen haben und uns hinten reingestellt haben danach. Aber da hat er gute Leistungen gezeigt. Und dass er dann so völlig abgesoffen ist, mannschaftsintern, ich kann es mir auch nicht erklären.
Ja, vor allem, weil er auch jemand ist, der so eine gewisse Intensität mit reinbringt. Ne? Und du siehst ihm ja an, dass er will. Das klappt zwar auch nicht immer alles, aber er ist halt niemand, ist kein Spieler, dem immer so ein gewisses Phlegma anhaftet. Ne? Ja, da gibt es auch Spieler, die haben halt das Problem, da ist es so, die geben vielleicht auch alles, aber es sieht halt immer so aus, als ob es nicht so wäre. Und da ist ja keiner. Also man sieht, was er versucht und das hätte vielleicht geholfen. Aber man muss auch sagen, wenn er halt bei drei Trainern dann halt irgendwie keine Rolle spielt, dann hat es vermutlich gut
gehalten. Weil ich mir doch vorstellen könnte, dass er in der zweiten Liga nochmal auftritt.
Ja, absolut, wollte ich gerade sagen, so ein schöner Übergang das soll ja positiv rausschauen. Ja. Tommy könnte einer der Spieler sein, der in der zweiten Liga wieder funktioniert. Definitiv.
Ein Aufstiegsheld.
Wenn man die Saison jetzt, und das ist die letzte Rückmeldung aus dem Publikum zu dem Teil, Revue passieren lässt, dann ist es ja eigentlich so, und das haben wir in Berlin auch schon gesagt, dann der VfB hat die Saison so beendet, wie er sie begonnen hat, mit dem Scheißspiel in Rostock, mit dem Scheißspiel in Berlin. Und die Frage ist jetzt, ob das VfB-Umfeld dann doch vielleicht zu unschwierig ist.
Also zu unschwierig heißt, wir hätten schwieriger sein müssen.
So sieht's aus, genau. Also haben wir zu viel
haben wir zu wenig gemeckert.
Genau. Haben wir zu viel laufen lassen? Waren wir nicht kritisch genug? Nicht laut genug?
Das lasse ich mir nicht nachsagen.
Was weiß ich, ja.
Naja, also ich meine, klar, wir haben ja alle, also so ehrlich muss man ja auch sein, wir haben ja alle vor der Saison, fast alle gedacht, das sieht alles ganz gut aus. Ja. Soweit, ne? Wir haben halt gehofft, dass der Korkut in der Lage ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln und nicht einmal den gleichen Stiefel weiterspielt wie in der Rückrunde davor. Wir haben gehofft, dass Michael Reschke mit Teil von Korkut gesprochen hat, als er die Spieler verpflichtet hat und nicht einfach nur seine Liste abgehakt hat. Dann fliegst du halt in Rostock raus, denkst du, ja, okay,
Kann passieren.
Gegen Rostock ist, glaube ich, damals, als die Meister geworden sind, auch in der ersten Pokalrunde rausgeflogen. Ne? Also, passiert. Und dann geht es aber so weiter und du merkst irgendwann, okay, hier läuft irgendwas nicht. Also wenn du dann halt schon die ersten Spiele siehst, ja, aber ich, also, keine Ahnung, ich kenne ja nicht alle VfB-Fans, ich kenne ja nur die ganzen schwierige Umfeld auf Twitter. Und da war eigentlich schon relativ schnell
Unmut
und Unruhe zu spüren.
Ich hätte mir das vielleicht von anderer Stelle gewünscht, eher so von, gefühlt waren nicht alle, die über den VfB schreiben, kritisch genug, kritisch genug. Da war es noch ein bisschen ruhig, gerade aus Seiten von der Presse fand ich teilweise noch etwas, da war der Umgang noch sehr, wird schon alles easy, Reschke ist ein super, alles gut, tolle Verpflichtungen, alles easy. Vielleicht hätte man da von der Seite vielleicht ein bisschen früher mit Kritik anfangen können, dürfen. Das wäre mit Sicherheit vielleicht nicht schlecht gewesen, um da ein bisschen Druck aufzubauen.
Ich meine, ich erinnere mich noch an das, welches Spiel war das? War das Bremen oder das Hannover-Hinspiel? wo bei einer Auswechslung gepfiffen wurde. Ich weiß nicht mehr, da wird irgendwer ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Ich glaube, das war das Hannover-Spiel oder das Bremen-Spiel davor. Das war bei diesen zwei Heimspielen. Da wurde dann wegen einer Auswechslung gepfiffen am sechsten Spiel. Da dachte ich mir so, Leute, kommt mal runter. Also wir müssen jetzt nicht während dem Spiel wegen einer Auswechslung pfiffen. Ich glaube, da wurde Dunis ausgewechselt. Als Dunis ausgewechselt wurde. Und ich glaube, da kann man nicht sagen, dass das Umfeld zu unkritisch war. Da habe ich mir eher schon gedacht, Leute, muss das jetzt sein in der Halbzeit? Irgendwie, weil Dunis dann, glaube ich, in der Halbzeit runterging? Oder
kurz danach.
Das war gegen Bremen, aber ich war sogar gegen die Bayern, wo er der Einzige war, der gegen die
Ja, auf jeden Fall, das war relativ am Anfang der Saison, wo ich mir dachte, also das muss ja jetzt nicht sein. Ich meine, klar, vielleicht haben wir uns letzten Sommer, waren wir vielleicht zu optimistisch. Also das passiert mir auch nicht wieder. Ich habe vor der Saison noch getwittert, so ein gutes Gefühl hatte ich lange nicht mehr vor der Saison. Ja? Ja?
Du warst es.
Ja, ich war es. Ja.
Ich hab immerhin Platz 12 getippt.
Ja?
Das war schon
einer
von den Schlechten.
Ja. Ja. Ja, das Problem ist, glaube ich, nicht das unkritische Umfeld, sondern halt eher der unkritische innere Zirkel. Ne? Also wenn man dann irgendwie, also bei uns schlägt noch schon die Alarmglocken nach dem Spiel gegen Mainz, muss dann heißt, na, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Ja, und dann ging es halt so weiter, ne? Auch zu Hause gegen Düsseldorf muss man nicht gewinnen.
Bonusspiele.
Bonusspiele. Und dann denkst du, ja, da läuft doch irgendwas falsch. Und dass halt niemand intern ist, irgendwie so einer, der halt immer motzt. Ne? Also der bei einem 3:0 motzt, warum es nicht 4:0 ausgegangen ist. Aber so einen bräuchtest du ja, der halt sagt, ey,
ich mach den Job.
Ja. Das ist kein
ja. Ja, aber das
der VfB-Summer irgendwie. Ja. Ne? Aber kannst du nicht sagen, ja, jetzt haben wir gegen Düsseldorf haben wir keins bekommen und gegen Freiburg haben wir 3 geschossen, doch alles super. Du sagst, ja, ihr habt halt einfach keins von beiden Spielen gewonnen. Und den gibt's oder gab's nicht.
Punkte veredeln.
Ja, toll, das ist ein ganz Begriff. Aber ich meine, das hast du, und ich weiß, wir sind schon über die Zeit, aber das hast du schon 2016. Ne? Ich weiß noch, wie ich in Darmstadt am Zaun stand, wo da Martin Hanik gesagt hat, ja, was wollt ihr denn? Wir haben doch den Vorsprung auf Darmstadt gehalten. Da hatten wir von unseren 8 Punkten Vorsprung auf dem Abstiegsplatz noch 5, glaube ich, oder so. Wo ich mir denke, Leute, das ist genau das, ist dieses
VfB-DNA.
Genau, ja. Das Rössle spielt nur so, wie es muss.
Die Leistungskultur, ja.
Und
die fehlende.
Ja, und sind wir halt abgestiegen, mal wieder. Und eine Fahrstuhlmannschaft auch, um ganz ehrlich zu sein, weil wir du zweimal in 3 Jahren
absteigst. Ja. Fahrstuhl ist jetzt ab 3-mal.
Echt? Okay.
Ja, ich glaube, das ist auch der perfekte Schluss für die erste Halbzeit sozusagen. Wir machen jetzt 10 bis 15 Minuten Pause. Wie gesagt, ich hoffe, es gibt noch einen kleinen Überraschungsgast. Nee. Und treffen uns dann nachher wieder und dann sprechen wir mal über das Thema Verein und geben noch einen Ausblick.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.